zuschauen.
Hallo, willkommen zur neuesten Ausgabe der MovieRack Wochenschau. Ich bin erst du und an meiner Seite, wie letzte Woche ebenfalls schon, der Thomas. Hallo.
Hallo.
Thomas, es ist schweineheiß.
Ja, furchtbar.
Das möchte ich hier anmerken, bevor wir uns jetzt die Trailer und Kinostarts und News mal um die Ohren hauen. Aber es ist schweineheiß.
Ja, bei uns waren heute 36 Grad. Sehr angenehm.
Ja, das ist hier fast schon arktische Temperaturen bei euch in Hessen. Das ist ja unglaublich. Ja. Okay. Ja, wir reden heute über die News. Ja, das fängt gut an. Es tut mir leid, aber die Hitze. Die Hitze lässt mich nicht mehr richtig reden. Gut, wir haben so für uns die News-Highlights mal rausgepickt. Das sind diese Woche nur 3 Stück. Aber die haben es gleich dann in sich. Fangen wir gleich mal an. Mhm. Wir kommen in die Matrix. Die Matrix feiert dieses Jahr nämlich ihr 20-jähriges Jubiläum und schon vor ein paar Wochen gab es so Gerüchte, dass vielleicht ein Matrix 4 in der Mache ist und dass eventuell sogar der John Wick-Regisseur Chad Stahelski was damit zu tun hat. Mhm. Das Gerücht wurde dann aber wieder dementiert, aber jetzt gab es diese letzte Woche ein neues Gerücht. Thomas, klär uns auf, bitte.
Genau, und zwar, also man ist dann quasi zurückgerudert, nachdem wir das erste Mal bestätigt wurden, wegen, es könnte jetzt was Neues kommen, eventuell Teil 4 oder ein Reboot oder ein Remake, je nachdem. Und dann wurde aber tatsächlich laut Warner Brothers, also direkt in einer frühen Entwicklungsphase, ein weiterer Matrix-Film in der Vorbereitung, in der Produktion sein. Diese soll offiziell 2020 beginnen. Und man hat tatsächlich auch schon gestartet mit dem Projekt unter dem Decknamen Projekt Ice Cream. Und die Lana Wachowski ist dort auch als Regisseurin aufgeführt.
Das ist jetzt die Frage. Matrix ist, glaube ich, immer noch durchaus eine Marke, auch wenn wir beide, glaube ich, der Meinung sind, dass die beiden Sequels nicht so tolle sind.
Ja.
Keanu Reeves ist dank John Wick wieder voll in Saft und Kraft. Mhm. Und Matrix steht ja auch neben diesem philosophischen Ansatz vor allem für grandiose Actionsequenzen. Und deswegen glaube ich, dass Warner durchaus Interesse hat, Matrix wiederzubeleben bzw. fortzusetzen. Ich wundere mich nur wirklich, dass sie dann anscheinend wieder auf die Wachowski vertrauen, denn die Wachowskis haben ja in den letzten Jahren eigentlich nur ziemliche Flops hingelegt, die alle sehr kostspielig waren.
Ja.
Und ich glaube, Cloud Atlas hat noch so ein bisschen was eingespielt. Aber Jupiter Ascending, glaube ich, war ja wirklich eine kommerzielle Vollkatastrophe.
Genau, der war auch wirklich ein Rohrkrepierer, also auch wirklich eine Verarsche gegenüber dem Zuschauer, wenn man sich mal die Geschichte so ein bisschen genauer anguckt. Mit Sense8 waren sie relativ erfolgreich auf Netflix unterwegs.
Stimmt, das habe ich
vergessen. Das war es dann halt auch, ne? Ich habe lustigerweise vorhin mit Matrix mal wieder angefangen.
Okay.
Und hatte tatsächlich nach der ersten Stunde jetzt, bevor ich den Podcast angefangen habe, direkt hier den Film ausgemacht und hatte das Gefühl, das wäre ziemlich nice, wenn man davon einen Remake machen würde oder so ein Reboot, je nachdem halt irgendwie eine neue Interpretation mit dem aktuellen Stand, wie wir heute unsere Gesellschaft haben, weil das wäre irgendwie spannend gewesen, wobei man natürlich sagen kann, so ja, guckt einfach den Klassiker, ist gut. Was ich aber viel interessanter gefunden hätte, und das würde eigentlich, vielleicht passiert das tatsächlich auch noch, weil wir wissen, dass Warner ja auch seinen eigenen Streaming-Dienst vorbereitet und ich finde es wahrscheinlich, also ich glaube immer noch daran, dass sie eine Harry Potter-Serie ankündigen werden diesbezüglich, weil das mit das größte Zugpferd ist, was sie haben, ne? Aber sie haben halt auch beispielsweise Matrix und vielleicht ist es kein Film, kein Teil 4, kein Reboot oder Remake, sondern eine Serie. Und ich finde, das würde auch sehr, sehr cool gerade in das goldene Zeitalter der Serien passen. Und die Geschichte wäre dafür auch gemacht.
Es ist ein interessanter Ansatz, definitiv. Und man kann ja nicht behaupten, dass die Serien heutzutage keine gute Action hinbekommen.
Richtig, ne? Genau.
Wäre interessant. Die Frage ist nur, ob die Leute sich das gefallen lassen, denn ich glaube nicht, dass ein Keanu Reeves für eine Serie zur Verfügung steht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee.
Und ich glaube, dass viele Leute halt immer mit Matrix vor allem Keanu Reeves verbinden,
ja,
der ja aktuell wieder so der Liebling der Massen ist, spätestens seitdem er auf der E3 kurz aufgetaucht ist und gesagt hat, dass das Publikum ist geil oder so.
Ja, ich meine, das ist der Typ aus Fortnite, ne? Also das war zumindest für die junge Generation, als sie Keanu Reeves gesehen haben. Genau, also er soll ja auch...
Was ist Fortnite? Den Film kenne ich nicht.
Er soll ja auch Teil von Marvel werden. Zumindest hat das ja irgendwie, ich glaube Kevin Feige war es sogar, irgendwie gesagt gehabt, dass er da ein starkes Interesse dran hat. Na klar, weil einfach Keanu Reeves ist gerade echt in. So, und der zieht natürlich auch. Und klar kommt dann auch Matrix aus der Kiste gegraben. Ich bin gespannt, was jetzt passieren wird.
Also ich weiß gar nicht, wie ich das finden würde. Jetzt, egal ob es jetzt ein Sequel oder ein Remake wird, ich glaube, ein Sequel fände ich persönlich einen Ticken interessanter.
Mhm.
Ja. Wobei man sich natürlich die Frage stellen muss, wie soll da Keanu Reeves mit reinpassen? Denn wir wissen ja, wie das alles geendet ist, Anfang der 2000er mit Matrix Reloaded war.
Also nee, Revolutions. Geklont und gut ist.
Ja, oder man macht so dieses typische so, ja, wir machen ein Sequel, aber ein Sequel, was alle anderen Sequels ignoriert. Das kann man natürlich auch machen.
Stimmt.
Ja.
Kein Architekt mehr.
Da könnte es auch zugutekommen, dass Keanu Reeves nicht altert.
Ja.
Ja. Ich habe da irgendwie keine echte Meinung zu. Also es könnte, mir ist es nicht egal, aber ich glaube nur, dass sie halt definitiv nicht denselben Effekt erreichen werden wie damals 1999.
Nein, und vor allen Dingen, das muss man auch wirklich sagen, wenn die Wachowskis daran beteiligt sind, die Wachowski-Schwestern mittlerweile, weil einfach in den letzten Jahren viel, viel kaputt gegangen ist, an Vertrauen einfach auch. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Luft raus an vielen Seiten.
Was ich hingegen ganz cool fände, ist, wenn man jetzt im Zuge des Erfolgs von Love, Death, Robots, wo wir ja auch schon einen Podcast drüber gemacht haben, die Animatrix mal auferstehen lassen würde.
Das cool. Wie gesagt, also ich sagte, im Serienformat würde mir das sehr, sehr zusagen.
Ja, ja.
Da kann man ja auch rumspielen dann.
Ja. Aber was wir halt festhalten können, es ist halt alles noch nicht fix.
Ja.
Und vielleicht arbeitet Warner noch im Hintergrund dran, vielleicht dauert es noch ein bisschen, vielleicht ja zum 25-jährigen Jubiläum.
Mhm.
Das ist ja dann auch in 5 Jahren. Also, mal gucken. Hast du noch was zu Matrix
4? Nein.
Gut. Dann kommen wir jetzt mal zu einem Herren, da kann ich was zu sagen, denn es ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, nämlich der Brite Danny Boyle. Am 11. Juli kommt seine Komödie Yesterday in die Kinos und das heißt, der gute Mann ist gerade auf Promotour. Und auf einer dieser Promo-Interviews hat er dann erzählt, dass es wieder Hoffnung gibt für einen dritten Teil von 28 Days Later. Wir erinnern uns, das war Anfang der 2000er so ein Film, der hat so mit dem Dawn of the Dead Remake so die Zombies wieder zurück in den Mainstream gebracht. Oder ich würde sagen, die Zombies erstmalig überhaupt in den Mainstream gebracht.
Weil das ja ein Virusfilm ist.
Ja, ganz ehrlich, diese Diskussion über das keine Zombies infiziert, die sparen wir uns jetzt bitte einfach mal. Ja, also das ist nicht schon wieder, bitte.
Ja, ja. Ja.
Dann gab es ein paar Jahre später eine Fortsetzung, wo Danny Boyle nur noch als Produzent beteiligt war. Das war 28 Weeks Later.
Genau.
Und dann war auch irgendwann mal angekündigt, dass es einen 28 Month Later gibt. Mhm. Das ist bislang nicht dazu gekommen. Und Danny Boyle sagt jetzt, dass Alex Garland, das ist der Autor des ersten Teils, wohl eine Idee hätte für eine weitere Fortsetzung. Das Problem liegt einfach aktuell daran, dass Alex Garland sehr beschäftigt ist, denn der hat ja angefangen als Romanautor, unter anderem die Vorlage geliefert zu The Beach, hat dann Drehbücher geschrieben, unter anderem Sunshine oder Dread, und hat dann angefangen, Regie zu führen, nämlich Ex Machina und Auslöschung. Und der ist halt aktuell sehr gefragt. Ja, das ist so das, was ich zu dieser News sagen kann.
Mhm.
Und ich mach's kurz. Überall, wo Danny Boyle draufsteht, bin ich mit dabei. Punkt.
Ja, ich hätte da auch sehr, sehr Lust drauf. Ich finde auch 28 Days Later, also 28 Weeks Later mag ich nicht so an vielen Stellen, weil...
Ich auch nicht.
Gerade Richtung Ende wird er, naja, lassen wir das. Aber der Erstling, der ist wirklich grandios. Der verbreitet einen sehr, sehr krassen Schrecken auch. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass man das nochmal ausweiten kann, dass man das nochmal weitererzählen kann. Man hat jetzt natürlich die Fortsetzung mit 28 Weeks Later. Darauf muss man aufbauen. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals irgendwie so ein paar grundlegende Ideen, die vielleicht auch andere Autoren hatten, dass man dann gesagt hatte, man macht so eine Hälfte von Europa, wird dann so eine Mauer aufgebaut, um halt dann die Infizierten abzuhalten, weiter ins europäische Festland vorzudringen oder sowas. Vielleicht kann man ja da irgendwie was rumspinnen. Und das wäre relativ interessant, weil das könnte man wiederum als Parabel auf unsere aktuelle weltpolitische Situation betrachten. Und vielleicht ist das ja so ein bisschen die Zielrichtung, die dann der Film nimmt. Und das hätte ich, da hätte ich Bock drauf.
Klingt definitiv gut, ja. Wie gesagt, Danny Boyle hat sich nicht dazu geäußert, welche Idee es genau ist.
Ja.
Und leider ist Danny Boyle auch einer dieser Filmemacher, der gerne Sachen erzählt und verspricht.
Das stimmt.
Aber sie da nicht unbedingt hält. Deswegen heißt es auch nicht, dass dieser Film wirklich kommen wird. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es durchaus machbar ist, weil ich glaube, so teuer sind die Filme nicht. Danny Boyle ist ein großer Name, der wird auch bestimmt ein paar bekannte Darsteller dann anlocken. Alex Garland kann inszenieren und schreiben, also das wissen wir seit ein paar Jahren, sehr gut. Von daher, ich glaube, es ist realistisch, dass ein dritter Teil kommt.
Ja.
Vor allem, man könnte ihn auch so erzählen, dass man auch ohne die Vorgänger gesehen zu haben, halt da gut zurechtkommt.
Richtig, genau. Und Zombies gehen immer.
Infizierte, lieber. Infizierte.
Ja, Infizierte, sorry.
Ja, gut. Hast du dazu noch irgendwas?
Nein.
Gut. Dann kommen wir zur letzten News. Und die hat mich ein bisschen traurig gemacht, ganz ehrlich.
Ja, mich auch.
Ja. Wir wissen ja, Disney hat Fox gekauft und hat dann so ein bisschen Tabula Rasa gemacht und ganz viele Fox-Projekte, die so in der Entwicklung waren, halt überprüft und dann, wenn sie halt nicht zu Disney gepasst haben, das heißt, wenn Disney der Meinung ist, das verspricht keinen Erfolg, wurden die dann gecancelt. Dazu gehört auch Mouseguard. Das war ein Projekt vom Regisseur Wes Ball, der hat zuvor diese Maze Runner-Filme gemacht. Das basiert auf einem, auf einem Roman oder auf einer ganzen Romanreihe?
Nee, ich glaube auf einem Graphic Novel. Ja.
Okay, einer Graphic Novel. Wird gerne so ein bisschen beschrieben als Game of Thrones mit Mäusen. Ja, und man hat wirklich durchaus illustre Sprecher schon gefunden, unter anderem Idris Elba. Aber leider hat dann Disney halt den Stecker gezogen, hat den Machern aber gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne gucken, ob ein anderes Studio Interesse hat. Und tja, es hat kein anderes Studieninteresse gehabt, weil dieser Film wohl sehr teuer hätte werden sollen. Und ich muss gestehen, bis dahin war mir das relativ egal. Und dann hat der Regisseur jetzt letzte Woche so eine Art Demo-Reel veröffentlicht, so eine Art Prävisualisation des Films.
Ja, genau.
Das sind so knapp 10 Minuten, womit der Unreal Engine so grob skizziert wurde, was da hätte passieren sollen, wie es hätte aussehen sollen, welcher Stil man sich so für die Verfilmung vorgestellt hat. Und auch wenn das ein sehr frühes Stadium hat, sieht das unglaublich gut aus.
Ja. Leider ist das Material mittlerweile offline. Also ihr könnt es nicht mehr angucken. Okay. Ich weiß nicht, ob irgendwelche anderen Kanäle das mittlerweile hochgeladen haben. Aber zumindest auf dem offiziellen Kanal, wo es hochgestellt worden ist, ist es weg. Und ich hatte es auch kurz gesehen und dachte mir so, ja, das sieht richtig gut aus. Und ich hätte da auch sehr starkes Interesse dran gehabt an diesem Projekt. Aber ich glaube, wir werden es einfach niemals bekommen. Vielleicht gibt es irgendwann in Zukunft nochmal einen neuen Versuch, einen neuen Anlauf. Oder der Zweck von diesen 10 Minuten wurde erfüllt und doch hat ein Studio Interesse gezeigt und gesagt, so okay, lass uns das machen.
Vielleicht haben wir ja Glück und es ist so was wie damals bei Deadpool, wo dann auch zufälligerweise so Probeaufnahmen mit Ryan Reynolds als Deadpool im Internet aufgetaucht sind, so ganz zufälligerweise.
Genau.
Und dann die Fans auch gesagt haben, es sieht geil aus und dann Fox sich doch erbarmt hat.
Ja.
Und
also manchmal brauchen wir einfach so ein bisschen so, was sagt denn das Publikum tatsächlich? Wollen die das?
Ja. Also ich kann verstehen, dass Disney sagt, das ist ein zu riskant. Das kann ich verstehen. Ich glaube nämlich, dass das so von der Prämisse schon ein Film ist, der wird eher, glaube ich, mehr Leute abschrecken als irgendwie anziehen. Aber wenn man so ein Herz für Fantasy hat, das nicht ganz so auf typischen Faden herumläuft, und vielleicht, wenn man auch so ein Herz für sowas wie Terry Pratchett hat, dann glaube ich, hätte das was echt Interessantes werden können.
Ja.
Aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass dieses Demo-Reel dafür gesorgt hat, dass der Aufschrei groß genug ist, dass jetzt irgendein Studio sagt, hey, wir machen es euch. Ja, weil, das muss man sagen, man sieht in diesem Demo-Reel auch schon sehr deutlich, das wird kein billiger Film.
Ja, genau. Ja,
da braucht man ein paar Millionchen. Und ich glaube nicht, dass so unabhängige Studios wie jetzt A22 da dafür das Geld haben. Leider. Ja.
Okay.
Schade. Keine Mäuse für die Mäuse, ne?
Nein.
Naja, gut. Da würde ich sagen, kommen wir mal zu den Kinostarts.
Ja.
Seit Donnerstag ist unter anderem im Kino zu sehen die Dokumentation Mamacita.
Genau, die kam noch recht kurz vor knapp bei uns mit auf die Seite. Die hat unsere Autorin Lida noch beigesteuert. Und ich hatte vorher von dem Film noch nie was gehört. Genau, und hatte da mal reingeguckt, worum es geht. Und quasi eine erfolgreiche Unternehmerin, Oberhaupt einer Großfamilie, also die Namensgeberin Mamacita, ist quasi 95 Jahre mittlerweile alt, ne? Mhm. Und quasi geht es dann darum, dass es dann, jetzt muss ich kurz gucken, helf mir mal kurz auf die Sprünge, ich bin gerade raus.
So. Ich kann dir da nicht helfen.
Okay, warte. Also, warte, als ihr Enkel Jose Pablo nach Deutschland ging, um Film zu studieren, hat die Mamacita das Versprechen abgerungen, eines Tages nach Mexiko zurückzukehren, einen Film über ihr Leben zu machen. Und darum geht's halt in dem Film. Also um ihr Leben, was sie so erlebt hat tatsächlich und was für eine Lebens- und Familiengeschichte dahinter steht. Genau. Mhm, genau. Und Lida war ziemlich begeistert. Ich glaube irgendwie so ein bisschen auf der einen Seite, weil der Film sehr, sehr gut ist, gerade weil dieser Familieneinblick da ist. Dieser ist aber auch sehr grotesk und das fand sie dann auch von der Mischung her sehr gut und hat dann 6 von 10 Punkten gegeben.
Ja, genau. Ist doch mal eine ganz gute Wertung. Der nächste Film ist ein Film, auf den wir alle so ein bisschen gewartet haben.
Ja,
der aber leider in Deutschland nur sehr limitiert in den Kinos läuft. Ich glaube, in ganz Köln lief der wirklich nur an einem Tag, nämlich am Donnerstag, am Starttag.
Ja.
Und zwar ist es die Dokumentation They Shall Not Grow Old von Peter Jackson. Mhm. Wer jetzt nicht weiß, was es ist, Peter Jackson hat einfach lang verschollenes Archivmaterial aus dem Ersten Weltkrieg aufbearbeitet und das wohl sehr konsequent mit Farbe, mit 3D-Effekt, mit Sound und erzählt halt so ein bisschen die Geschichte des Ersten Weltkrieges, die ja, wenn man ehrlich ist, eine sehr fast schon vergessene Geschichte ist, weil sie ja immer so im Schatten des Zweiten Weltkrieges steht, der natürlich auch unglaublich furchtbar war, aber auch der Erste Weltkrieg war leider kein Zuckerschlecken, um es mal ganz profan auszudrücken. Und diese Doku hat sich jetzt endlich durchgesetzt, zumindest limitiert nach Deutschland zu kommen ins Kino. Ich glaube, in Großbritannien lief sie sogar im Fernsehen und ist dort schon auf Blu-ray und DVD erhältlich. Das wird sie wahrscheinlich im Laufe des Jahres auch dann in Deutschland tun. Wir beide haben sie nicht gesehen. Pascal hat sie gesehen und hat 7,5 Punkte spendiert. Mhm. Unser Technikgott Jumik hat sie auch schon sehen können. Der hat sogar 9 Punkte springen lassen.
Ja.
Also, wenn ihr die Chance habt, den zu gucken, vor allem im Kino, solltet ihr die Chance wahrscheinlich wirklich nutzen. Denn der soll wirklich im Kino ein sehr intensives, wie interessantes Erlebnis sein.
Ja, genau. Also, ich bin auch sehr gespannt und leider lief er hier auch nur, ich glaube, ganz kurz. Und wenn er jetzt im Heimkino irgendwann da ist, dann werde ich ihn definitiv endlich gucken können.
Gut, ebenfalls, glaube ich, nur sehr limitiert startet Five Fingers for Marseille.
Mhm.
Und nein, es geht nicht um die französische Stadt Marseille. Das ist ein Film aus Südafrika und es ist ein Western.
Genau.
Ein Neo-Western.
Sogar mit sehr, sehr starken Anleihen an das Italo-Western-Genre. Und dreht sich halt um die namensgebende Stadt und vor allen Dingen dort in quasi so ein Slum-Railway, der halt unter der und Korruption eines weißen quasi Justizapparates steht und da auch natürlich dann auch Macht durchgesetzt wird und 5 Jugendliche wehren sich dagegen und einer von denen erschießt dann auch 2 Polizisten und muss halt fliehen und 15 Jahre später kehrt er als Outlaw zurück in die Stadt und stellt halt fest, es hat sich zwar einiges geändert, aber die Machtstrukturen sind halt immer noch die gleichen und wird dann zu einer Art Befreier. Also eigentlich ein klassisches Western-Setting, aber angesiedelt in der heutigen Zeit. Und unser Autor Jaco Kunze, war sehr begeistert und hat 6,5 von 10 Punkten gegeben. Und ich habe den auch ganz klar auf meiner Liste stehen, weil sobald der Western draufsteht, bin ich sowieso Feuer und Flamme.
Ja. Du und deine Liste. Das ist,
ja, ja.
Ich drehe dazu mal auch meine Dokumentation. Ja, okay. Ja, dann bleibt uns noch ein Kinostart übrig, der, ja, der größte der Woche, den wir beide gesehen haben tatsächlich. Aber du hast die Kritik geschrieben.
Ja.
Und zwar Pets 2. Mhm. Die Fortsetzung von, Überraschung, Pets 1. ja. Du hast die Kritik geschrieben, du hast 5,5 Punkte gegeben. Du bist, das heißt, ja, für deine Verhältnisse 5,5 ist das schon eher enttäuschend, oder?
Ja, es ist halt wirklich ein eher mittelmäßiges Abenteuer, vor allen Dingen, was halt für kleine Kinder geeignet ist. Deswegen ist meine Wertung dann doch relativ moderat ausgefallen. Würde ich jetzt nur aus der Erwachsenenperspektive den Film betrachten, beziehungsweise eher nur aus der Perspektive, soll er Gewinn machen oder nicht, dann hätte ich ihn, glaube ich, richtig abgestraft, so wie du beispielsweise, ne? Mhm. Weil er das auch verdient hat. Das Problem ist, ich war halt mit meinem Sohn im Kino und der hatte wirklich verdammt viel Spaß mit dem Film, weil das macht Illumination ganz gut. Also auch Minions war die Geschichte wirklich flach und du dachtest als Erwachsener so, boah, ätzend. Und nichtsdestotrotz haben die Kinder halt doch ihren Spaß an diesen fluffigen, knuffigen Charakteren und das macht Pets halt auch sehr, sehr gut. Er macht nichts böse, er ist irgendwie nicht schädlich quasi, wenn die Kinder gucken. Ganz im Gegenteil, es wird noch ein paar durchaus positive Botschaften auch über Freundschaft, Hoffnung und Zusammenhalt transportiert und auch Freiheit ist auf jeden Fall ein Thema. So von daher kann man auf jeden Fall den Film für so ein kleines Familienabenteuer ins Kino nutzen.
Ja, ich fand ihn, wie gesagt, echt nicht so gut. Das lag auch vor allem daran, dass der für mich keine wirkliche Handlung hatte. Das waren drei Episoden, die aneinander getackert wurden und zum Schluss wurde dann relativ ungelenkt so ein gemeinsames Finale irgendwie da rausgezimmert.
Genau, so drei Kurzfilme quasi, ja.
Aber da muss ich auch ehrlich sagen, ich gehöre nicht zur Zielgruppe. Das ist dann wirklich eher, dass dein Sohnemann zur Zielgruppe gehört. Und wenn ich in dem Alter wäre wie dein Sohnemann, hätte ich ihn wahrscheinlich auch abgefeiert da. Da bin ich ehrlich, aber diese Zeit ist lange vorbei.
Ich muss ja persönlich sagen, die Oma in dem Film, die ist wirklich grandios und das Beste im ganzen Film, glaube ich.
Nee, ich mag die Katze Chloe am liebsten.
Ah, okay, die war auch gut, ja, das stimmt. Ja. Ja? Also er hat auch seine Highlights tatsächlich.
Ja, wobei, wenn ihr die Highlights sehen wollt, guckt einfach auf die Filmseite von Pets 2 bei uns vorbei und guckt euch einfach die ganzen Charakter-Trailer an.
Stimmt.
Denn die sind wirklich eins zu eins alle aus dem Film übernommen. Da gibt's, also ich habe im Kino wirklich kaum was entdeckt, was mir gefallen hat, was ich nicht schon gekannt habe vorher. Nur das sei gesagt. Gut, machen wir mal die Klappe zu bei den Kinostarts und kommen nicht zu dem, was aktuell läuft, sondern zu dem, was demnächst läuft. Und nämlich, ja, jetzt habe ich die Überleitung verkackt, scheiß drauf. Wir reden über Trailer, Thomas.
Ja? Genau, und der erste Trailer gleich war Drei Engel für Charlie. Da kam jetzt endlich vom Reboot von der weiblichen, also quasi von der neuen Version dann jetzt der erste Trailer mit einer neuen weiblichen Besetzung und zwar Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinski unter der Regie von Elizabeth Banks. Mhm. Und tut mir leid, ich kann nichts Positives über diesen Trailer sagen.
Ich auch nicht, tatsächlich. Ich fand, nichts gegen Elizabeth Banks, die kennen ja viele als Schauspielerin, aber die hat ja schon ein paar Mal Regie geführt, ich glaube bei Pitch Perfect 2 oder 3 unter anderem.
Ja.
Und finde nicht, dass der Film danach aussieht, dass sie Action-Szenen inszenieren kann.
Nein.
Denn dafür besteht der Trailer wirklich fast nur aus Nahaufnahmen. Ist das mal aufgefallen?
Also viele Nahaufnahmen, es wird irgendwie unterlegt mit aktueller poppiger Musik, nenne ich es mal, also die man auch so kennt, die halt irgendwie rauf und runter läuft, um es irgendwie cool wirken zu lassen. Und auch dieser ganze Trailer ist halt so dermaßen auf Pseudo-cool getrimmt, dass ich dann, als ich den die 2 Minuten zu Ende hatte, auch wirklich keinen Bock mehr auf diesen Film habe.
Ja, also vielleicht ist der Film mir ganz spaßig, aber der erste Trailer weckt bei mir keine Lust, diesen Film zu gucken. Da bin ich ganz bei dir.
Und wir waren noch nicht alleine, also auch alle Leserinnen und Leser, die bei uns gesehen haben und kommentiert haben, fanden das ähnlich.
Ja. Wie gesagt, ich fand es halt echt schwach, wie die Action-Szenen da im Trailer halt vorgestellt wurden. Wie man das besser machen kann, beweist ein anderer Trailer.
Ja.
Da gibt's dann nur zwei Engel. Die heißen Jason Statham und Dwayne Johnson.
Ja. Das ist eine sehr gute Überleitung.
Danke, danke. Das ist, ja, die spontan sind die besten. Ja, der finale Trailer zu Hobbs & Shaw ist da. Und ich glaube, mittlerweile haben wir den ganzen Film gesehen.
Genau, also da auch eine klare Vorwarnung. Bitte guckt den Trailer nicht, weil dann habt ihr den Film gesehen.
Oder wenn ihr den Film sehen wollt, innerhalb von 6 Minuten, dann guckt euch einfach alle, ich glaube 3 Trailer sind es bislang, an.
Ja, genau.
Dann, glaube ich, habt ihr wirklich alles gesehen. Aber es sieht halt echt, also von der Action her, das ist jetzt Regisseur David Leitch halt wieder, der halt John Wick 1, Atomic Blonde und den Deadpool 2 gemacht hat. Und Action kann er. Das sieht man auch wieder in dem Trailer. Und die Chemie zwischen Statham und Johnson, die passt. 1. August kommt der Film in die Kinos. Das wird, glaube ich, mit der dümmste Actionfilm seit dem letzten Fast and Furious Film. Aber ich glaube, der wird actionmäßig wirklich richtig Spaß machen. Ja. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, mit einem Kumpel und einem Bier da reinzugehen.
Ich fühle mich tatsächlich daran erinnert, an die goldenen Zeitalter der 80er, Anfang 90er Jahre des Action-Kinos, des Action-Buddy-Kinos. Und so wirkt er tatsächlich auch, da in diese Fußstapfen treten zu können. Ich glaube, das wird was Großes werden.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Vin Diesel hasst den Film jetzt schon.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber was ich halt schön finde, in den letzten Teil war es halt wirklich so, dass Johnston und Statham waren halt das Highlight. Alles andere war halt dagegen total fast schon nutzlos. Und wenn ich jetzt merke, dass wir aus diesem Highlight einen ganzen Film machen, ja, warum nicht, bitte? Ich meine, es ist dumm, das ist am Reißbrett entstanden, aber ich glaube halt, da sind Leute hinter, die verstehen ihr Handwerk. Ja. Und das könnte ein sehr vergnüglicher Actionfilm werden. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich freue mich auf den 1. August.
Ja, genau.
So. Ebenfalls voller Action ist der erste Trailer zu Midway, dem neuen Film von Roland Emmerich, der diese Woche ein bisschen überraschend, fand ich, erschien. Ich dachte, sie bringen irgendwie vorher noch so eine Ankündigung, der Trailer kommt morgen. Nein, er war plötzlich da. Ja, Midway. Sieht für mich so ein bisschen aus wie Pearl Harbor ohne Romanze.
Ja, ich glaube, das wird es auch. Und ich bin ja eher überrascht, dass man Roland Emmerich immer noch so viel Geld in die Hand drückt, um Filme zu machen. Oder wundert dich das nicht auch?
Ja, wobei der Film ist in den USA unter den Fittichen von Lionsgate. Das ist schon ein etwas größeres Studio, aber es ist jetzt nicht mehr Sony, Fox oder Warner, die ja mit Herrn Emmerich jetzt auch schon ihre Erfahrung gesammelt haben.
Genau.
Und nach seinen letzten Flops, ich sag nur die Pins der 2, wird es auch schwierig für ihn. Und vor allem sein nächstes Projekt, sein Moonfall, wird ja irgendwie der teuerste Independent-Film aller Zeiten, weil er da auch irgendwie mit Independent-Studio zusammenarbeitet. Dazu muss man sagen, dass Roland Emmerich seit längerer Zeit schon immer wieder vorgeworfen wird, da in irgendwelchen sexuellen Missbrauchsskandalen verwickelt zu sein. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Das, wie gesagt, es gibt kein Urteil eines Gerichts, es gibt keine Anklage. Also werde ich jetzt nicht anfangen und das für das Gericht erledigen. Aber ich glaube, dass sein Ruf halt schon sehr ramponiert ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Midway wirklich floppt, dass es Roland Emmerich dann echt schwer haben wird.
Ja, ich glaube, das ist so eine letzte Bewerbungsprobe. Und der Film ist natürlich auch pures Kalkül, wenn man das so sagen darf. Ne? Also er dreht halt eine Geschichte, eine Kriegsgeschichte über eines der also eine der größten Schlachten im Zweiten Weltkrieg, ne, wo natürlich auch der Patriotismus gerade bei den USA dann schon so aus allen Poren trieft, und der Trailer wirkt dann natürlich auch so. Der Cast ist halt sehr namhaft, ne, also dass dann auch irgendwie alle denken so, oh cool, da muss ich auf jeden Fall ins Kino. Es kracht ordentlich, und wenn Emmerich was kann, dann ins Dinge kaputt machen. Ja. Und von daher glaube ich halt schon, also ich glaube, international wird er eher nicht so gut ankommen. Aber an den US-Kassen wird er doch seinen Gewinn machen. Gehe ich fest von aus.
Am 6. November oder 8. November startet er in den USA, einen Tag früher bei uns.
Ja,
ja, ich bin ehrlich, das sah halt sehr destruktiv aus, aber das sah nicht nach einem Film aus, der mir Spaß machen wird.
Ja, genau.
Bin ich ehrlich. Gut, kommen wir zum letzten Trailer. Und das ist ganz interessant, weil das ist der erste Trailer zu The Current War. Gleichzeitig ist es aber nicht der erste Trailer, sondern der zweite.
Verrückt.
Verrückt, ja? Was ist passiert? Nun folgendes, The Current War erzählt so ein bisschen die Geschichte im Kampf der Elektropioniere, Thomas Edison, glaube ich, war es, und einen weiteren Namen, der mir gerade nicht
Tesla.
Einfällt.
Nikola Tesla. Tesla.
Ja, genau. Und der Regisseur hat den Film gedreht. Das ist derselbe Regisseur, der zuvor Ich, Earl und das Mädchen gemacht hat. Und der Film wurde ursprünglich verliehen und, glaube ich, auch finanziert von der Weinstein Company. Ja, Weinstein, da klingelt vielleicht noch was.
Ja.
Und als dann die Weinstein Company halt aufgelöst wurde, war der Film lange Zeit so ein bisschen verloren. Und dann hat sie jetzt ein neues Studio gefunden. Und das war dem Regisseur sehr recht, denn The Current War hatte, glaube ich, schon vor einem Jahr seine Premiere und war da von der Kritik eher, ja, sagen wir mal, bedächtlich angenommen worden. Und das schob der Regisseur darauf, weil er nicht den Final Cut hatte, sondern Harvey Weinstein. Mhm. Und mit dem neuen Studio an der Seite konnte der Regisseur jetzt seinen Final Cut durchsetzen. Und jetzt ist halt der erste Trailer zum Final Cut von The Current War erschienen, der übrigens eine grandiose Besetzung hat, das muss man mal sagen.
Ja, also ich kann mich nicht mehr an den ersten Trailer erinnern, tatsächlich. Ich habe den kommentiert, habe ich nochmal nachgeschaut. Also ich muss ihn gesehen haben, aber ich muss jetzt sagen, den neuen Trailer, der dann hoffentlich einfach dann auch von der Schnittfassung der Film dann auch einfach deutlich anders wirkt dann später, hat mir doch sehr zugesagt. Und ich mag diese Geschichte rund um Edison und Tesla, weil das oftmals sehr ignoriert wird. Also man betrachtet dann einfach nur noch Edison, derjenige, der halt alles da erfunden hat und alles gemacht hat und dann auch irgendwie Länder elektrifiziert hat. Und das ist aber einfach nicht richtig, ne? Und gerade was Edison gemacht hat, also diesen Kampf dann auch, ne? Und dann auch bis hin zu Schläger bezahlt etc. pp. Also guckt euch da gerne auch Prestige an. Meister der Magie, da wird das auch ganz kurz thematisiert. Deswegen freue ich mich auf den Film, habe da sehr viel Lust drauf und hoffe, dass jetzt einfach diese neue geschnittene Version deutlich besser ist als die erste, die von den Kritikern halt wirklich eher mittelmäßig ankam. Genau.
Ja. Gibt von meiner Warte auch nichts mehr zu sagen. Damit wären wir durch.
Okay.
Ja.
Bei der Hitze vielleicht auch besser.
Ja, das stimmt. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Mhm. Nächste Woche melden sich hier wahrscheinlich die Kollegen Pascal und Dominik.
Wir brauchen auch mal Urlaub.
Genau, genau. Chef fährt jetzt in Urlaub und ich muss in den Keller und T-Shirts knöpfen. Irgendwie muss ich der Urlaub ja finanzieren. Ne?
Ja. Ja, genau.
Ja, okay. Gut, kommentiert fleißig, was waren eure News-Highlights der Woche? Ja, was haben wir vielleicht vergessen? Gerne auch, könnt ihr auch kommentieren, wer von uns beiden sexier ist, könnt ihr auch gerne machen. ich weiß, wie mich meine Stimme geben würde. und bitte, wenn ihr das auf dieser iTunes oder sonst wo hört, würden wir uns über eine Bewertung freuen, vor allem eine positive. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und Thomas, du kannst dich gerne noch verabschieden.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht noch eine Frage hinterher. Was macht ihr, wenn es so heiß ist? Geht ihr tatsächlich auch zwischendurch ins Kino? Oder denkt ihr euch, boah, lieber nicht, kein Film? Das würde mir sehr interessieren und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.